Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich hab ein Lied, wenn du hier bist und eins, wenn du gehst. Eines für und eins gegen den Schmerz. Eins, in dem sich die Menschen als Menschen verstehen. Es heißt, kommt Freunde, fasst euch ein Herz.
Felix Meyer ist das mit Fasst euch ein Herz. So heißt auch sein aktuelles Album, das vierte inzwischen. Er ist immer noch ein Geheimtipp. Was daran liegen mag, dass er als Straßenmusiker unterwegs war, jetzt inzwischen aber auch immer mehr die Konzerthallen füllt. Am vergangenen Sonntag zum Beispiel noch in Heidelberg. Am Montag war er dann zu Gast in SWR1 Leute und hat auch erklärt, welche Botschaft im neuen Titelsong Fasst euch ein Herz denn steckt.
Ich habe das Gefühl, dass man, dass die Lage in der Welt und in unserem Land so ist, dass man sich wieder positionieren muss. Also dass man irgendwie eine Seite ergreifen muss. Das ist vielleicht unter all dem Mist, der da draußen passiert in den letzten Jahren, vielleicht das Gute daran, dass man eine Position ergreifen muss und auch wenn die den anderen dann vielleicht nicht gefällt, also so wie mir ja auch viele Positionen nicht gefallen, muss man das aber trotzdem tun. Und das ist, das macht einige Sachen klar. Und Fasst euch ein Herz war von mir so als Parole, als Beitrag gemeint.
Erinnert mich so an diese typische Liedermacher-Attitüde, auch eine Haltung zu haben. Ist es das?
Ja, das ist, also das war mir von Anfang an wichtig, dass wir nicht nur Lieder über Liebe machen, weil das, ich habe das Gefühl, dass die Popmusik, im weitesten Sinne gehören wir ja auch zur Popmusik dazu, ist so das einzige Gewerk unter den Kulturschaffenden, was irgendwie so monothematisch daherkommt. Also im Theater wird mehr verhandelt, im Kino wird deutlich mehr verhandelt. Nur die Popmusik nimmt es sich irgendwie heraus, zu 95% nur aus Liebe zu bestehen. Und das ist doch irgendwie komisch, weil also wenn die Welt zu 95% nur aus Liebe bestehen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine andere. Und insofern muss man auch, finde ich, alles abbilden, was da draußen passiert, wenn man irgendwie sich als Kulturschaffenden begreift. Und das tue ich.
Wie viel Kritik kommt dann auch? Konstantin Wecker sagte neulich, er sei noch nie so sehr beschimpft worden wie in den vergangenen 2 Jahren.
Das habe ich mitbekommen. Das ist interessanterweise bei uns überhaupt nicht so, weil ich, glaube ich, eine andere Art habe zu schreiben. Ich bin da, Konstantin ist sehr konkret. Lustigerweise bei dem Lied, was wir gerade gehört haben, gibt es eine Version, wo nicht nur Cynthia Nikschas mitsingt, die hier jetzt auch gerade zu hören war, sondern Konstantin Wecker auch mitsingt. Konstantin ist sehr viel konkreter als wir. Also das, die Texte, die ich schreibe, sind ein bisschen poetischer und eher so von hinten rum gedacht. Da kann jeder das rein interpretieren, was er möchte. Konstantin ist teilweise wirklich sehr genau und bildet genau das ab, was er sagen möchte. Und gerade natürlich in seinen Blogs oder Facebook-Posts, die er absetzt, die ja teilweise sehr lang sind und wo er eben dann auch sehr konkret wird.
Wie wichtig ist es Ihnen dann, dass jeder auch selbst etwas da hineininterpretieren kann?
Naja, es birgt natürlich die Gefahr, dass da was reininterpretiert wird, was man auf keinen Fall möchte. Das ist mir aber bisher noch nicht passiert. Ich nehme mir sehr viel Zeit zum Schreiben und versuche das damit auszuschließen. Also ich versuche schon, dass das Richtige reininterpretiert wird. Also, oder wenigstens nicht das Falsche. Aber ich finde, das eine sehr schöne Form des Schreibens. Es ist auch die einzige, die ich, also ich will keine andere machen und bin auch nicht auf der Suche nach einem anderen Stil oder sowas. Insofern ist es einfach das, was ich ganz gut kann. Und ich finde das sehr schön, wenn die Leute die Texte, die sie hören, mit ihrem eigenen Leben füllen können, sozusagen.
Wie können normale Menschen Gräueltaten begehen? Wie entsteht Gewalt und wie verschwindet die Hemmung zu töten? Das sind Fragen, mit denen sich Thomas Elbert als international anerkannter Gewaltforscher an der Universität in Konstanz beschäftigt. Als Gewaltforscher war auch die Autoraserszene ein Thema für ihn. Und im Gespräch mit Wolfgang Heim in SWR1 Leute hat er das Urteil des Berliner Landgerichts kommentiert, bei dem das erste Mal Raser wegen Mordes verurteilt wurden.
Das Urteil ist richtig, insofern es wahrscheinlich eine Maßnahme darstellt, dass solche Autorennen nicht mehr durchgeführt werden. Die sind natürlich bedrohlich und lebensgefährlich, nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für unbeteiligte Personen.
Was geht in den Köpfen von Menschen vor, sich in ein 300, 400 PS starkes Auto zu setzen und in der Innenstadt Rennen zu veranstalten?
Wenn man darüber nicht nachdenkt, was da alles passieren kann und das sich sozusagen nicht klar macht, dann wen fasziniert es nicht mal, in so einem Ferrari zu sitzen und auf die Tube zu drücken? Wenn der Nervenkitzel hinzukommt, schüttet der Körper Adrenalin aus, er schüttet Endorphine aus. Das ist wie so ein kleiner Rausch, in den man hineingerät.
Es gibt aber, verzeihen Sie, doch ein paar Spielregeln, an die sich jeder zu halten hat. Bei einer roten Ampel anzuhalten und eine Geschwindigkeitsbeschränkung in der Stadt einigermaßen zumindest einzuhalten.
Und natürlich, ich möchte es auch keinesfalls entschuldigen. Wir lernen Moral, wir lernen Normen und die sollen wir natürlich auch einhalten. Aber es gibt eben Gründe, warum uns das manchmal schwerfällt, das zu tun. Das weiß jeder von sich. Und ist der Punkt, wann überschreitet jemand diese Grenze?
Wenn einer mit 150 km/h durch eine Innenstadt rast.
Dann überschreitet er diese Grenze und wie kann man das verhindern, dass das passiert? Dann brauchen diese jungen Leute die entsprechende Erziehung. Die müssen die genossen haben.
Oder die entsprechende Strafe.
Diese davon abhalten könnte, aber nicht, wenn diese gute Erziehung fehlt. Dann ist es sehr schwer, das umzusetzen.
Was wir gerade am Beispiel der Autoraser-Szene besprochen haben, gilt das auch im Fußball für die Hooligan-Szene?
Die Hooligans, das darf man nicht vergessen, auch die haben Regeln. Es darf nicht geschlagen werden, wer schon am Boden liegt. Es werden keine Waffen eingesetzt. Man zieht raus auf das Feld, um sich gegenseitig zu prügeln. Also offensichtlich ist es interessant, macht es Spaß, sich da zu verprügeln als solches. Aha. Aber die Regeln werden trotzdem in gewissem Sinn noch eingehalten.
Aber widerspricht ein bisschen doch dem, was auch andere Gewaltforscher sagen, dass a, die Täter immer jünger werden und b, immer brutaler und dann auch noch auf den einschlagen oder mit den Füßen draufgehen, wenn er schon am Boden liegt?
Also wir wissen, dass es so sensitive Phasen gibt, wann man jemand besonders dazu bringen kann, sozusagen hier gewaltbereit zu sein. Das ist so im Alter zwischen 14 und 16, so in dem Bereich der Pubertät. Da sind junge Männer und Kinder besonders gut prägbar. Wenn ich die in diesem Alter nicht davor schütze, durch Vorbilder, männliche Vorbilder, durch Fußball ist zum Beispiel, was ist Fair Play? Die lernen das da, die wollen das da lernen. Wenn das verhindert wird, weil diese Jungs keine gute Umwelt haben, dann wird diese Gefahr zunehmen. Aber dass die immer gewaltbereiter werden, das glaube ich, das zeigt die Statistik nicht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Die Nacht vom 26. auf den 27. März 2015 veränderte das Leben von Stefan Arzberger dramatisch. Der Geiger war mit dem Leipziger Streichquartett auf Amerika-Tournee. In einem New Yorker Hotel soll er eine Frau angegriffen haben, doch er kann sich an nichts erinnern. Durfte 15 Monate lang die USA nicht verlassen. Im SWR1-Leute-Gespräch mit Wolfgang Heim ging es auch um eine mögliche Erklärung, dass ihm ein vorbestrafter Transvestit K.O.-Tropfen ins Bier gekippt habe und ihn anschließend ausraubte.
Das ist die einzig mögliche Erklärung, die nicht ich gebe und auch nicht meine Anwälte oder irgendjemand anders, sondern dass diese Antwort darauf gibt eben zwei psychologische Gutachten. Ein Tox-Screening, also ein Gutachten, was bei der Charité in Berlin angefertigt wurde mit meinen Haaren, das besagt, dass ich keinerlei Drogen nehme und eine Psychose nur aufgrund anderer Dinge ausgelöst werden kann. Und okay. Auch nicht alkoholinduziert und auch nicht etwas anderes, sondern dass die Möglichkeit eigentlich nur in Betracht zu ziehen sei, dass es Drogen oder K.O.-Tropfen dieser Art gewesen sind. Zusätzlich dazu hat ein mich verhaftender Officer auch gesagt, für ihn klingt das nach Drogen.
Aha.
Das war eigentlich das Indiz, worauf wir dann eigentlich geschaut haben, gesagt, okay, das ist ja wirklich die einzige Möglichkeit, was so eine Psychose auslösen kann.
Wer hat Ihnen wann diese K.O.-Tropfen gegeben?
In den Staaten ist es weit verbreitet, dass es inzwischen als eine Art Beschaffungskriminalität dazu benutzt wird, Leuten etwas ins Glas zu kippen. An den Colleges und Universitäten haben die Studenten inzwischen ein fast 20-seitiges Papier, wo sie darüber aufgeklärt werden, dass sie ihren Drink niemals alleine stehen lassen sollen, bei allerersten Anzeichen sofort das und das zu unternehmen haben und so weiter.
Also, aber genau das haben Sie gemacht. Sie haben Ihren Drink alleine auf dem Tresen stehen lassen und sind zum Rauchen raus.
Ja, ich bin in einem Vier-Sterne-Hotel in einer Bar und trinke aus einer Flasche ein Bier und sage dem Barkeeper, I come back, I just go for a cigarette. Gehe ich nicht davon aus, dass ich in einem demokratischen Land derartige Zustände gibt. Man beschäftigt sich nicht damit, man weiß es ja einfach nicht. Und vielleicht ist man ein kleines bisschen blauäugig, wie man im Nachhinein herausgefunden hat oder wie meine Anwälte und ich herausgefunden haben, ist auch speziell dieses Hotel dafür bekannt, dass dort genau diese Dinge alle gemacht werden. Es wird geduldet, alle wissen es, ja.
Wer ist der oder diejenige, die all das getan hat?
Es war eine farbige transsexuelle Prostituierte involviert, an die ich mich in keinster Weise erinnern kann. Das wäre eigentlich ganz lustig, wenn ich ein paar Erinnerungen dran hätte, aber keinerlei. Und man hat es nur von Videoaufzeichnungen gesehen, dass sie in meinem Zimmer mit gewesen sein muss. Mein iPad war verschwunden, mein Portemonnaie war weg, meine Kreditkarten.
Ja. Und die Hotelkameras haben das aufgezeichnet, dass die Frau mit diesem iPad aus dem Hotel dann rausgegangen ist.
Ja, genau. Also im Eingangsbereich, auf diesen Fluren selber gab es keine Kameras. Und ja.
Sie haben sich sicher auch gefragt, ob Sie in der Vergangenheit bei sich schon Tendenzen dieser Art festgestellt haben, irgendeinen Hang zu, keine Ahnung, prostituierten, transsexuellen Menschen zu haben.
Nö, also diesen Drang habe ich wirklich noch nicht festgestellt. Und ich sage, ich muss ja auch darüber schmunzeln. Ich wünschte, ich hätte wenigstens eine Erinnerung daran, was da in dem abgelaufen ist. Das würde mir vielleicht auch einiges noch erklären, würde mich vielleicht ein bisschen ruhiger stimmen, aber tendenziell nein. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn ich einen Hang dazu hätte, hat das überhaupt keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem, was an einem Morgen passiert ist. Also ob ich nun mit einem Schwulen oder einer Transsexuellen oder mit einer lesbischen Dame in ein Hotelzimmer gehe und da ist auch offensichtlich nichts passiert, hat das nichts damit zu tun, was am nächsten Morgen die Psychose ausgelöst hat. Und das ist jetzt der nächste Punkt, den wir vielleicht nochmal ansprechen können, was die Presse daraus gemacht hat und wie das immer bewertet wird.
Das Schicksal von Stefan Arzberger hat viele Menschen bewegt, auch weil es eine so rätselhafte Geschichte ist. Der deutsche Stargeiger hatte einen Filmriss und soll in einem New Yorker Hotel eine Amerikanerin gewirkt haben. K.O.-Tropfen, die ihm ins Bier gekippt wurden, könnten eine Ursache sein. Stefan Arzberger war zu Gast bei Wolfgang Heim und hat auch darüber erzählt, wie es war, New York 15 Monate lang nicht verlassen zu dürfen.
Arbeiten durfte ich nicht. Das hat was damit zu tun, man hat keinen Status, man kann ja wirklich überhaupt für nichts irgendwie vorsprechen. Als Ausländer in Amerika braucht man zum Arbeiten immer eine Arbeitsgenehmigung und die hatte ich halt einfach nicht.
Der ursprüngliche Anklagepunkt war ja versuchter Mord, weil sie diese Frau im Hotel so angegangen sind. Wie lang mussten sie quasi mit diesem Damoklesschwert leben im Falle einer Verurteilung für viele Jahre in einem nicht sehr schönen amerikanischen Knast zu leben?
Es gab ja vier dieser Anklagepunkte, die alle vier einzeln genommen für sich 25 Jahre nach sich gezogen hätten in einem amerikanischen Gefängnis, in einem New Yorker Staatsgefängnis oder einem Privatgefängnis. Inzwischen gibt es ja auch Privatgefängnisse in den USA. Ja, die sind alle gegen mich fallen gelassen worden. Aber ich musste tatsächlich mit diesem Umstand, dass ich jemand hätte versuchen wollen umzubringen, fast 15 Monate leben. Und das ist nicht besonders schön.
Wie waren die Nächte und wie waren die Träume?
Ja, furchtbar. Also das ist, man kann ganz schwer damit umgehen und man verfällt auch in eine Depression. Ich bin eigentlich nicht depressiv und auch nicht der Typ dazu, aber das bleibt nicht aus. Und Schlafmangel ist an der Tagesordnung und man baut dann schon auch ziemlich ab, muss ich gestehen, ja.
Das heißt, die waren dann an einem Punkt, wo sie für sich auch gar nicht mehr sicher waren, ob das noch Sinn macht, weiterzumachen?
Absolut. Den Punkt gab es zweimal in der ganzen Zeit und ich bin froh, dass ich das nicht weiter verfolgt habe.
Wie nah, ohne da im Detail in Sie eindringen zu wollen?
Sehr nah.
Sehr nah.
Sehr hoch und sehr nah.
Sehr hoch, weil in New York gibt es ja auch sehr viele, sehr hohe Häuser.
Ja.
Gibt es jemanden, der Sie gerade in dieser Phase oder in diesen beiden Phasen auch emotional entsprechend unterstützt und gestützt hat?
Ja, das ist eigentlich beispielhaft, wie sich Musikerfreunde oder überhaupt Leute aus der gesamten Gesellschaft eigentlich für diese Sache eingesetzt haben und für mich eingesetzt haben. Also ich bin da wirklich immer noch sprachlos drüber, mit welcher Vehemenz, welcher Nachhaltigkeit, mit welcher Wärme, mit welcher inneren Zugehörigkeit. Und das war ein wesentlicher Punkt, dass ich das dann eben nicht gemacht habe. Und ja, ich bin immer noch total erstaunt und unglaublich dankbar, dass das so funktioniert hat.
Also die Unterstützung kam von Kollegen, von Musikerkollegen, kam auch aus der eigenen Familie?
Ja, Familie sowieso. Musikerkollegen, wie ich deutschlandweit, sogar weltweit, muss man sagen. Selbst in Amerika habe ich unglaubliche Hilfe erfahren, speziell aus diesem Metier. Aber auch aus ganz anderen Richtungen, Leute, die ich mal irgendwo getroffen hatte. Ich habe selbst Unterstützer gehabt, die habe ich noch nie in meinem Leben persönlich gesehen. Und mit denen habe ich Kontakt oder die haben mit mir Kontakt aufgenommen. Und inzwischen sind es richtige Freundschaften geworden. Das ist einfach unglaublich und beispielgebend, was Hilfe aus der Gesellschaft letztendlich auch bewirken kann.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört. SWR 1.
Aus vielen Kulturmagazinen, dem ARD-Morgenmagazin und dem Wissenschaftsmagazin in Dreisat ist Gerd Skobel bekannt. Der studierte Philosoph und Theologe hat seit dem vergangenen Jahr auch eine Professur für Philosophie an der Hochschule in Bonn-Rhein-Sieg. Regelmäßig schreibt er seine philosophischen Gedanken auf. Den aktuellen Zustand der Gesellschaft vergleicht er mit einem fliegenden Teppich.
Das bedeutet im Grunde genommen, unser Leben hat keinen Boden, aber irgendwie kommen wir doch zurecht. Irgendwie fliegen wir doch von A nach B. Insofern leben wir alle auf dem fliegenden Teppich. Klingt auf den ersten Blick absurd, muss man ein bisschen erklären, aber das ist tatsächlich so.
Ja, das Buch, was nächste Woche erscheint, Untertitel ist da, eine Diagnose der Moderne. Wie lässt sich denn diese Diagnose zusammenfassen? Klingt ja schon, dass da auch jemand krank ist.
Ja, da ist jemand krank auch. Also man ist ja immer... Es sei denn, man stirbt. Man ist ja nicht immer 100% krank. Es gibt ja auch gesunde Anteile. Und was die Moderne angeht, da gibt's ganz verschiedene Definitionen davon, was Moderne ist. Also man kann das über Beschleunigung machen. Man kann das über Säkularisierung machen. Also die Rolle, die Religion in der Gesellschaft spielt und so weiter. Und ich glaube, wenn man das zusammenfasst, und das ist mein Vorschlag, dann ist das eine Zeit zunehmender Komplexität. Und unser Hauptproblem, das werden hier noch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestätigen, ist einfach mit dieser Komplexität zurechtzukommen, die zum Beispiel das Problem hervorbringt, dass wir uns ständig selber widersprechen müssen oder dass wir widersprüchliche Dinge machen, die wir dann nicht zusammenbekommen, was uns irritiert, unsicher macht. Wir reagieren dann oft mit Ängsten, suchen einen Sinn in der Welt, ja, versuchen das alles auf eine einzige Schiene zu biegen, was uns dann in der Regel nicht gelingt.
Also die simple Erklärung ist eigentlich, die Welt ist komplizierter, als wir alle denken.
Ja, wobei kompliziert und komplex zwei verschiedene Sachen sind. Also wenn Sie eine Uhr zum Beispiel, eine mechanische Uhr auseinandernehmen, dann ist das super kompliziert, weil Sie die ganzen Teile da vor sich liegen haben und wenn Ihnen ein Uhrmacher dann sagt, wie kriegt man die zusammengebaut, können Sie das mit Anleitung schaffen. Das ist kompliziert, aber nicht komplex. Komplex sind Systeme mit vielen Elementen, die interagieren, also Verkehr zum Beispiel, wo ein Autofahrer auf den anderen reagiert. In der Uhr sollten die Teile in der Regel jedenfalls nicht aufeinander reagieren, miteinander die Uhr herstellen, aber die Teile sollten sich nicht gegenseitig verändern. Aber sie verändern ihr Fahrverhalten, wenn vor ihnen einer reinfährt und sie bremsen müssen. Das heißt, die Elemente in diesem System sind rückgekoppelt und verändern sich. Und das macht komplexe Systeme aus. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ursprung dieses komplexen Systems scheint dann das Menschliche zu sein, was eben nicht berechenbar ist?
Auch Sie finden diese komplexen Systeme überall, also Klima, Gehirn, Organe, die Zelle ist ein komplexes System, letztlich noch Planetensysteme, komplexe Systeme. Also Sie finden dieses Strukturmerkmal der Komplexität in der gesamten Natur und folglich natürlich auch in unserer Kultur, also in uns selber.
Er moderiert in Dreisat das Magazin Skobel und als Philosoph hat er schon einige Bücher veröffentlicht. Das nächste erscheint jetzt am Donnerstag und darin will er auch zeigen, wie sehr sich die Welt durch Gedanken und verändertes Denken beeinflussen lässt.
Je nachdem, wie ich Sie mental frame, also mit welcher Metapher ich einen Rahmen setze für das, was Sie denken, beeinflusse ich Ihr Verhalten. Zum Beispiel, wenn ich sage Klimaerwärmung, dann finden Sie das super, weil Sie in gemäßigten bis kalten Gegenden Erwärmung positiv finden. Sie stellen sich das Mittelmeer vor. Das ist super. Sie kommen von diesem Gedanken, dass Erwärmung positiv ist, nicht mehr runter, wenn ich mit Ihnen über Klimaerwärmung rede.
Spricht aber letztendlich dafür, dass wir alle nur programmiert sind.
Nein, Sie können sich ja von diesen Framings, also von diesen Rahmungen, können Sie sich ja befreien. Erstens ist unser Gehirn plastisch und wir sind erst recht plastische und anpassungsfähige Lebewesen. Und wir können, das ist ja das Großartige der Fiktion, der Lyrik und so weiter, wir können ja neue Geschichten über uns erfinden, positive Geschichten. Wir können Geschichten erfinden von einer Welt, wo wir wirklich zusammenleben, wo wir Frieden haben, wo die Sache der Aufklärung tatsächlich weitergeht, wo wir vernünftiger und, wie soll ich mal sagen, zärtlicher mit den Dingen umgehen, als wir es im Moment tun.
Hilft das den Menschen weiter, die sich wirklich gerade in einer beschissenen, ich sag's einfach mal so, Situationen im Leben befinden?
Gerade den Menschen hilft es weiter, auf Dauer und auf lange Sicht hin. Gerade denen hilft es. Es geht nicht darum, dass wir eine bessere Wohlfühlkultur haben, sondern es geht darum, dass allen geholfen wird.
Weil es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt?
Ich weiß nicht, ob die Hoffnung zuletzt stirbt. Es gibt eine Menge Menschen, die leider vorher gestorben sind. Es geht darum, einfach Bedingungen zu verändern, zum Beispiel was die Fabrikation von Kleidern angeht, um ein weiteres Beispiel zu nehmen. Da können wir was verändern. Wir können das tun, wir müssen es nur wollen und wir müssen uns selber auch sozusagen Geschichten klar machen, also den Rahmen klar machen, in dem unser Handeln steht, das dann auch tatsächlich die Welt verändert.
Aber ist es nicht sinnvoller, einfach auch anzunehmen, wenn Sie auch sagen, wir hatten eben das Beispiel mit dem Glas, einfach zu sagen, es ist, wie es ist und dann einfach auch zu sagen, die Situation ist einfach so schlecht, wie sie ist,
nein,
und
sie
das
müssen,
erstmal anzuerkennen,
nein,
und dann daraus zu kommen?
Nein, weil Sie müssen es interpretieren. Sie können nicht anders als zu sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Sie müssen sich entscheiden und je nachdem, wie Sie sich entscheiden, framen, rahmen Sie Ihre weitere Denkweise.
Aber es gibt genauso Psychologen, die sagen, dieses ganze Denken von, ach, wir denken uns positiv und all das macht letztendlich vieles nur noch schlimmer.
Das
und einfach
ja
mal zu anzuerkennen, zu sagen, die Situation ist einfach gerade so blöd und auch das ja ist okay. Und es gibt ja aber Wege daraus.
Da haben Sie völlig recht. Es geht ja nicht darum, die Wirklichkeit umzulügen. Das wäre, das
und so
wäre,
scheint es mir.
Das wäre in der Tat falsch. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden nicht darüber, die Wirklichkeit umzulügen, sondern wir reden darüber, wie man die Wirklichkeit verändern kann. Und Sie haben recht, wenn ich selber immer schuld bin, weil ich zu negativ denke, lade ich mir ein doppeltes Schuldgefühl sozusagen drauf. Und da haben die Psychologen völlig recht. Das ist in der Tat eine kontraproduktive Vorgehensweise. Aber das ist nicht das, wovon ich rede.
Kurt Beck ist für die Opfer und Hinterbliebenen des Berliner Terroranschlags zum zentralen Ansprechpartner geworden. Die Bundesregierung hat 2 Monate nach dem Anschlag den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz zum Beauftragten gemacht. Im SWR1-Leute-Gespräch mit Wolfgang Heim erzählte er, wie er die Aufgabe angeht.
Zu so etwas will und kann man nicht Nein sagen. Und ich habe jetzt begonnen, ich habe ein Büro im Justizministerium in Berlin und ich habe jetzt die ersten Termine mit Opfern. Also ich wende mich den Menschen zu.
Die Behörden haben im Wesentlichen gut reagiert, mit einigen Ausnahmen, die ja auch öffentlich wurden, dass beispielsweise die Rechtsmedizin der Charité dann Obduktionsrechnungen verschickt hat oder dass Angehörige tagelang durch Berlin geirrt sind und die Krankenhäuser abgeklappert haben auf der Suche nach ihren Angehörigen.
Daraus muss man lernen. Ich hoffe nicht für einen anderen Fall, das wünschen wir uns ja alle nicht, aber trotzdem muss man eben diese Erfahrungen aufarbeiten und versuchen, darauf hinzuwirken, dass man in Zukunft auch solche einzelnen Ausrutscher vermeiden kann. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es auch schwierig, denn oft wusste man nicht, wenn es Verwandte zweiten oder dritten Grades waren, wer ist denn das, wer ist da denn ansprechbar? Also in der Realität manchmal schwierig, aber es geht jetzt darum, aus Opfersicht die Dinge anzugehen.
In jedem Fall sind natürlich die Folgen für die unmittelbar Betroffenen, für die Angehörigen, für die Kinder oder für die Eltern dramatisch in jeglicher Hinsicht. Also angefangen mit den psychischen Problemen, die sich einstellen, Traumata, Depressionen. Können Sie auch in diesem Bereich Hilfe anbieten?
Natürlich nicht selber, aber vermittelnde Hilfe. Da gibt es Angebote und Möglichkeiten, auch die Finanzierung dieser Möglichkeiten in den Opferentschädigungsgesetzen. Es gibt ja noch diese Besonderheit, dass da mit einem Kraftfahrzeug dieses schreckliche Ereignis herbeigeführt wurde. Da passen eigentlich andere Versicherungsregelungen dazu. Das muss man miteinander in Einklang bringen und dann eben auch die Aufgabe, den Menschen möglichst wieder einen Weg in ein normales Leben zurück mit Bahnen zu helfen.
Ja. Wenn Sie die Versicherungen ansprechen, die ja oft erst Jahre später zahlen, ist denn gewährleistet oder können Sie gewährleisten, dass Angehörige, dass Menschen, die in auch eine finanzielle Notsituation gekommen sind, dass denen finanziell geholfen wird?
Es ist schon geholfen worden, einmal was Beerdigungskosten angeht und was aus einem Härtefonds erste Zahlungen angeht. Aber bei vielen bleibt eben ein Leben lang eine Abhängigkeit von einer Rente. Oder da ist eine junge Frau, die beide Eltern verloren hat, die ihr Studium sonst nicht fortsetzen könnte. Also da muss man jetzt dauerhafte Lösungen finden.
Dazu kommt das schlimme Gefühl für alle Beteiligten, dass der Täter ein tunesischer Extremist längst hätte ausgewiesen sein müssen.
Das ist leider eine bittere Realität, dass es so war. Und auch darüber wird ja gearbeitet. Und es wird von mir dann auch einen Bericht geben, der das, was erarbeitet worden ist und die individuelle Sicht zusammenfasst, um eben allgemeine Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Fast 20 Jahre war Kurt Beck Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Die Bundespolitik wurde nicht seins. Und nachdem Frank-Walter Steinmeier als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl vor 8 Jahren benannt wurde, erklärte er seinen Rücktritt als SPD-Bundesvorsitzender. Im SWR1-Leute-Gespräch diese Woche mit Wolfgang Heim erzählte Kurt Beck dann auch, wie lange es gedauert hat, den Rücktritt zu verdauen.
Also es hat schon einige Monate gedauert. Ich habe gesagt, ich will jetzt einen Amtsverlust nicht mit dem Tod eines Menschen vergleichen, aber das Verhalten, so etwas wie Trauerarbeit zu leisten, sich selber in Frage zu stellen, die eigenen Fehler sich einzugestehen, aber auch zu analysieren, wo ist einem Unrecht geschehen, das muss man sehr sorgfältig machen. Und nach einiger Zeit konnte ich mit allen wieder meinen Frieden machen. Ich kann mit allen, auch denen, die damals nicht nur Schönes mir gegenüber von sich gelassen haben, ich kann mit denen heute wieder gut zusammenarbeiten.
Wie erinnern Sie die Situation, als Sie zu Hause in Ihrer Mainzer Wohnung den Fernseher eingeschaltet haben und da kam die Meldung, SPD nominiert Steinmeier zum Kanzlerkandidaten?
Es war besprochen, dass am nächsten Tag, ich war ja auf dem Weg zum ersten Flieger nach Berlin, da am Schwielowsee die Gremien zusammenkommen und ich dann diesen Vorschlag präsentiere. Und dem ist dann ein Riegel vorgeschoben worden, weil man das durchgestochen hat. Das war völlig klar, dass es eine gezielte Aktion war, die mir schaden sollte und mir die Handlungsfähigkeit nehmen. Und dann weiß man, das Vertrauen ist so gestört, dass ich selber reagiere und den Parteivorsitz abgebe. Ja, da erinnere ich jede Minute an eine lange Nacht.
Es war auch eine schwierige Entscheidung insofern, als Sie, glaube ich, sogar noch eine Pro-Kontra-Liste für sich gemacht haben. Also was spricht dafür, dass ich gehe und was spricht dafür, dass ich bleibe?
Das ist wahr. Die erste Reaktion war, das war's, als ich diese Nachricht im ZDF gehört habe. Aber ich habe mich dann doch gezwungen, nochmal rational zu sein und Pro und Contra nebeneinander zu schreiben. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe dann in dieser Nacht irgendwann diesen Zettel zerrissen und haben die Toilette runtergespült. Ich ärgere mich heute darüber, aber es war halt so.
Und dieser Zettel wäre heute im Haus der Geschichte direkt neben dem Zettel von Jens Lehmann.
Mit Verlaub, er wäre im Archiv der Sozialen Demokratie, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dort sind 56 Kilometer Archivgut der Sozialen Demokratie und dort wäre er, aber okay. Er ist leider nicht mehr existent.
Es ist anders gekommen. Zwei Leute wussten oder mit zwei Leuten war vereinbart, dass sie anderen Tags vor die Presse gehen. Das eine war Müntefering. Ihr Vorgänger, der dann auch Ihr Nachfolger wurde, das andere war Steinmeier selbst. Steinmeier war nicht indiskret, bleibt also Müntefering.
Ich will jetzt nicht nachkarten. Ich habe mir dann nach dieser Aufarbeitung für mich selber vorgenommen, jetzt wird nach vorne geblickt. Denn wenn man grollt, dann ist man immer selber in der Gefahr, bitter zu werden. Und das ist ziemlich das Schlimmste, was einem Leben passieren kann. Also ich freue mich wieder über meine Arbeit innerhalb der Sozialdemokratie und für die Ideen von Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie.
Hat es denn mit Müntefering noch eine Aussprache gegeben nach dieser
Zeit? Wir begegnen uns. Ich will gar nicht behaupten, dass wir die engsten Freunde wieder sind. Das muss auch nicht sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.